D-Radio Wissen. Eine Stunde was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Erschrecke ich mich ja, das bin ja ich.
Guten Abend.
Die schrecklichen Anschläge auf die Redaktion der französischen Zeitschrift Charlie Hebdo.
Das Wort Lügenpresse wird gesellschaftsfähig.
Die Reportage von ZDF-Moderatorin Dunja Hayali am Rande einer Demo in Erfurt.
Abschied von Stefan Raab und Günther Jauchs Talkshow im Ersten.
Und der Tod von Verleger Alfred Neven-Dumont.
Die Berichterstattung rund um den Germanwings-Absturz.
Jan Böhmermann und der Stinkefinger von Yannis Varoufakis.
Hashtag Landesverrat, die Pressefreiheit und die zwei Journalisten von Netzpolitik.org.
Der Aufstieg von Snapchat.
Die Ankunft von Business Insider Deutschland. Der Start von Blendl.
Und den jungen Portalen von alten Online-Marken Bento, Z, Bayou und Co.
Das sind einige der Themen, die uns in diesem Jahr in Erinnerung bleiben.
Unsere Themen in dieser einen Stunde, was mit Medien?
Die erste Meinung
kommt heute von Klaus Kleber. Auf der Facebook-Seite von ZDF heute hat er folgendes Statement am Montag veröffentlichen lassen, Zitat: Es schreit nicht jeder gleich Lügenpresse, aber es ist erschreckend, wie viele Vernünftige tatsächlich glauben, dass wir regelmäßig Grundlinien unserer Berichterstattung mit den Mächtigen in Berlin absprechen. Wenn jemand die Berichterstattung des Journals bestimmt hätte, da der oder die ja wohl irgendwann mal mit mir sprechen müssen. Das ist nie passiert. Nie. Wir schätzen nicht mal immer alles richtig ein. Wir machen auch mal Fehler. Aber wir recherchieren, prüfen, wägen ab und berichten, wie wir es in unserer Redaktion für richtig halten.
Die zweite Meinung
kommt heute von unserem Gast, dem Moderator, Publizisten und Medienversteher Hajo Schumacher.
Abend. Ach, ich muss jetzt schon die zweite Meinung sagen.
Ganz genau. Das haben wir auch vorher besprochen, Herr Schumacher.
Zu Lügenpresse. Ja, ich glaube, wir Medien müssen uns jetzt mal genau mit dem auseinandersetzen, was wir den anderen Gruppen der Gesellschaft so zumuten an immer Druff und auch nicht immer ganz besonders differenziert. Und jetzt kommt das einfach mal so zurück. Diese doofen sozialen Medien halten sich einfach nicht an die Regeln. Und natürlich ist das ein ganz fürchterlicher Generalvorwurf, ungefähr so wie alle Politiker sind korrupt. Aber da ist ja ein Fünkchen gesellschaftlicher Realität drin. Die Leute glauben uns nicht mehr so ohne weiteres. Und dann sind wir in der ganz komischen Republik der Vorurteile und der Verschwörungstheorien. Und dann ist Xavier Naidoo auf einmal im Bild, der glaubt, die Reichsbürger haben die Wahrheit gepachtet und dieses Land ist eigentlich gar nicht die Bundesrepublik, sondern immer so. Was ist wahr? Was ist richtig? Wem vertrauen wir noch? Wo ist Common Ground? Das ist die große Frage, die sich hinter diesem ganzen Lügenpressen Mischmasch versteckt. Und ich finde das relativ besorgniserregend.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien?
Das Jahresendmagazin, darf man das so sagen?
Absolut, Herr Pähler. Ich freue mich, dass wir uns hier heute mal an einen Tisch setzen und sagen, wir blicken zurück, was war gut, was war schlecht in diesem Jahr. Und das machen wir schon fast traditionell mit Hajo Schumacher zum Ende des Jahres. Schön, dass Sie wieder da sind. Wie war Ihr Jahr?
Mein Jahr war eigentlich medial oder insgesamt?
Das schauen wir mal.
Unterscheidet sich das bei Ihnen?
Das unterscheidet sich bei mir fundamental. Ich habe noch weniger Fernsehen geguckt als sonst. Ich gestehe, ich bin Netflix-Kunde. Bei meiner ganzen Familie stelle ich fest, Mediennutzungsverhalten ändert sich.
Und wie ist das bei der Musik? Auch auf Spotify umgestiegen?
Bei Spotify wieder ausgestiegen, als die mich gezwungen haben, irgendwelche Nutzungsbedingungen zu akzeptieren, die ich nicht akzeptieren wollte.
Ah ja, da muss man ja bei jedem sozialen Netzwerk einmal durch, dass die dann einmal verändert werden.
Muss man da durch?
Was ist die Alternative?
Die Alternative ist, es ohne zu versuchen. Und ich
das ist halt die Frage, wie lange man das schafft.
Ja, aber Entschuldigung, wenn ich das mal kurz vorführen darf, solange wie wir gemeinsam diese Sendung machen, besitze ich auch dieses Telefon. Ich hole das mal raus, ist im Radio immer toll, wenn man Sachen nicht sehen kann. Das ist ein analoges Telefon. Das kann nur SMSen und Telefon. Ja, und ist auch gleichzeitig ein Bohrinsel-Handy. Also
das sieht aus wie so ein Laserdistanzmesser, den man so vom Bau kennt.
Ja, hat auch das Gewicht und auch genau die eingeschränkte Funktion. Das heißt, ich lebe seit 3 Jahren ohne Smartphone, geht auch.
Und ich habe wirklich, das glaube ich auch heute Nacht in der Mitternachtspremiere von Star Wars, glaube ich, als Requisite gesehen.
Im Film?
Ja, so, also so wie das aussieht.
Ist das
also
ein Laserschwert?
Bin mir nicht sicher.
Das ist ein Laserhandy.
Ja, okay.
Also was ich damit sagen will, ja, man kann sich doch, also zum Beispiel bin ich auch in keinen WhatsApp-Gruppen und habe trotzdem noch Kontakt mit meiner Familie und Freunden.
Sie haben ein soziales Leben.
Ich glaube, vielleicht sogar ein relativ viel Größeres.
Ja.
Ich habe versucht, meine soziale Medienzeit zu reduzieren. Ich habe so Facebook-Detox gemacht.
Aber merken Sie, dass das für Sie anstrengender ist, quasi sich dieses Leben ohne soziale Medien zu erlauben, sage ich jetzt mal?
Nee, das war früher schlimmer, weil früher als Journalist hast du ja immer das Gefühl, du verpasst was. Boah, ey, auf Facebook oder auf Twitter verpasst man was. Aber es gehört ja zum Wesen der sozialen Medien, dass man pausenlos alles verpasst. Also man kriegt ja nur das mit in diesem kleinen Fenster, wo man mal gerade dabei ist oder auch nicht.
Und das ist halt wie mit Radio hören.
Genau wie mit Radio hören. Und die Gelassenheit, Dinge verpassen zu können, ohne dass die Welt untergeht, die gilt es wieder zu gewinnen.
Wir wollen heute ein bisschen über Medien reden.
Ja.
Ja, auch über das, was Sie dann in der Zeit, als Sie dann drauf waren, mitbekommen haben und dass wir gemeinsam auch wirklich Noten verteilen, dass wir Leute loben
super.
Und auch ein bisschen tadeln. Ich glaube, zum Jahresende ist das wirklich gut.
Seid ihr beiden eigentlich Digital Natives? Ich meine, ihr seid gerade volljährig, habt einen Führerschein und so. Seid ihr so?
Also laut Wikipedia, von der Definition Wikipedia, wäre ich einer, glaube ich. Aber manchmal...
Du bist doch auch einer. Also bei Daniel war das ja wirklich so, der hatte schon in irgendwelchen Schul-AGs irgendwelche Internetprojekte.
Ich habe in der Internet-AG für Mädchen mitgemacht, stand zumindest mal auf einem Zeugnis für mich. Habe ich mit besonderem Erfolg teilgenommen.
Mädchen statt Medien?
Ja.
Ah, okay. Ja. Sag mal, und Tageszeitung ist euch noch ein Begriff?
Ja, ich arbeite neuerdings bei einer.
Oh, ja. So weit runter ist die Branche
schon. Ich muss sagen, ich habe mich wirklich erschrocken, als ich erstmal deinen Konterfei auf gedrucktem Papier in einem rheinischen Tagesmedium gesehen habe. Ja. Irgendwie auch noch mit einem im Feuilleton, glaube ich. Ne? Das war wirklich für mich das Ende der Welt.
Das war ein tolles Jahr. Ich habe ein Wirtschaftsaufmacher und ein Kulturaufmacher geschrieben. Und das war sehr spannend.
Aber es bringt uns jetzt nicht weiter, oder? Doch, es bringt uns extrem weiter. Ich bin ja großer Freund der Tageszeitung. Ich bin der Letzte in unserem Schöneberger Wohnblock, der noch zwei abonniert hat, nämlich die Süddeutsche und die Berliner Morgenpost. Und,
warum nicht ein Tagesspiegel?
Weil der langweilig ist. Und deswegen habe ich immer diesen Ehrgeiz, als Kind aus kleinen Verhältnissen, das unglaubliche Geld, was so ein Abonnement kostet, da auch rauszulesen. Das heißt, die stapeln sich zum Teil über 3-4 Tage und dann liege ich in der Badewanne und mache
Lesen noch von Kampf. Montags sozusagen am Samstag die Zeitung.
Und das Gute ist ja, dass Tageszeitungen inzwischen so eine Art Magazine sind. Also die sind ja gar nicht mehr tagesaktuell. Die machen ja inzwischen so eher so Wochenzeit-Spiegelgeschichten und eine Seite 3 in der Süddeutschen, die kann man noch 2-3 Tage später noch lesen.
Aber machen die das eigentlich bewusst oder ist das sozusagen dem Medium geschuldet? Passiert das quasi versehentlich?
Die können halt mit so aktuell, mit dem, was sie früher gemacht haben, so Fußballergebnisse oder Börsenkurse oder so, das ist ja alles online. Das ist ja völliger Quatsch. Also die Tageszeitung hat die Funktion, die früher das Wochenmagazin hatte, und das Wochenmagazin hat jetzt gerade ein Problem und wird dann wie Fokus eine Fitnesszeitschrift.
Und was machen wir dann mit den ganzen Wochenmagazinen? Das ist zum Beispiel die große Frage. Also ich kaufe mir immer Sonntagszeitung. Ich kann mich nicht ganz entscheiden, welche die bessere ist.
Und?
Ich würde sagen, alle sagen ja immer, die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung ist die bessere, aber ich muss sagen, die Welt am Sonntag, die ist schon die bessere, muss man wirklich sagen.
Warum?
Wenn man durchblättert, die Geschichten, also ich manchmal lege ich einfach beide Teile nebeneinander, ja, also was weiß ich, Kulturteil zum Kulturteil, Feuilleton und so weiter, und dann gucke ich immer, okay, welche Geschichte ist jetzt besser aufgemacht, welche spricht mich mehr an, und da gibt's immer mehr Striche auf der Seite von der Welt am Sonntag, muss ich wirklich sagen.
Schade. Weil eigentlich fand ich, die FAS war ein tolles Projekt immer, so vom Start her. Ich habe Sonntagszeitungen jetzt zum Beispiel wieder aus meinem Leseverhalten rausgestrichen, weil ich mit der Süddeutschen am Samstag einfach bestens bedient bin.
Ja, diese Umstellung, dass sie sich gesagt haben, wir werten das Wochenende auf, wir machen die Wochenendausgabe, die ist also scheint voll aufgegangen zu sein, ne?
Ja, und der Spiegel ist ja auch auf dem Samstag, um diesen Lesesonntag mitzukriegen. Ich habe heute eine Spiegelkollegin getroffen und die bauen ja jetzt richtig Personal ab. Die machen ja alle Leute über 50 kriegen ja unglaublich goldene Auflösungsverträge. Ne? Hey, ihr habt doch noch eine andere, macht doch ein Start-up oder so mit Mitte 50. Und es stellt sich die entscheidende Frage, Mitarbeiter-KG, aus der ja die Mitarbeiter in den letzten Jahrzehnten jedes Jahr sehr großzügig beschenkt wurden. Was passiert eigentlich, wenn der Spiegel miese macht? Müssen dann die Kommanditisten, also die Mitarbeiter-KG-Mitglieder eigentlich nachschießen? Müssen die dann jedes Jahr die Verluste ausgleichen, nachdem sie ja jahrelang kassiert haben?
Wie sieht das eigentlich aus? Eine große Frage, die ich mir ja auch noch stelle. Dieser ganze Plan, der jetzt verkündet wurde, ist der nicht am Ende vielleicht härter als der ursprüngliche Plan von Wolfgang Büchner?
Ja.
Also eigentlich ist es doch für den Spiegel voll nach hinten losgegangen.
Ja, aber inzwischen ist da die Panik so groß und ich glaube, der Metzger wirkt irgendwie sympathischer, wenn er aus den eigenen Reihen kommt. Und Büchner sowie auch Nikolaus Blome waren ja so Fremdkörper von außen und denen wird dann immer so eine Hidden Agenda unterstellt, die wollen irgendwas Böses und dann kommt Kurt Schnimm wieder und hält eine Rede zur Lage der Nation und dann lassen sie sich lieber umbringen. Ja, betretenes Schweigen.
Ja, das war die Schweigeminute direkt nach diesem, sozusagen, nach dieser Ansprache.
Was mit Medien? Das Rückblicken der Medienmagazin hier bei die Radio Wissen. Hajo Schumacher ist weiter bei uns zu Gast.
Und gerade bevor sozusagen dieser Song seinen letzten Ton ertönen ließ, haben wir festgelegt, dass wir weder über Grexit noch über, was war das zweite Thema nochmal, sprechen wollen?
Ukraine.
Also diese ganzen schweren Themen, die lassen wir weg.
Syrien-Konflikt auch schwierig.
Aber sind das so Themen, Sie hatten das gerade gesagt, zu denen Sie auch tatsächlich eingeladen werden zu Fernseh-Talkshows?
Jetzt glaube ich nicht mehr, weil ich da, wenn ich von Themen eigentlich so gar nichts verstehe, und ich gestehe, davon gibt es eine ganze Menge, ich bin kein Volkswirt, ich bin kein Währungsexperte, zum Grexit hatte ich nichts Substanzielles zu sagen, da gehe ich da auch nicht hin.
Aber schön, dass Sie bei uns heute die Ausnahme gemacht haben.
Deswegen reden wir auch nicht über Grexit.
Ja. Aber über Medien.
Ja, ich will auch nicht so ein Medien-Bosbach sein.
Ja, Bosbach ist ja tatsächlich auch noch auf der Hitliste gelandet. 11 Auftritte in diesem Jahr, im letzten Jahr noch 8 Auftritte. Und da ist er jetzt quasi so im dritten Jahr in Folge auf der Auftrittshitliste ganz weit vorne, so wie Media das sich ausgerechnet hat. Und wir haben ja extra drauf geschaut, waren überrascht, dass sie nicht unter den Top-Plätzen zu finden sind.
Ja, aber es fehlt mir gar nichts. Also ich habe versucht, psychologisch bei mir irgendwelche Traumata zu entdecken, aber ich bin damit fertig geworden.
Wir hatten ja einige Abschiede in diesem Jahr. Günther Jauch hört mit seiner Talkshow im Ersten auf. Stefan Raab, gestern letzte TV-Total-Sendung. Am Samstag ist es dann auch soweit, dass er sich mit Schlag den Raab dann komplett auch als Gastgeber im Fernsehen verabschieden wird. Und die Formulierung, die dann ja bei seiner Ankündigung vor einigen Wochen getroffen wurde, ließ ja schon darauf schließen, dass er sich zumindest vom Fernsehbildschirm komplett zurückziehen wird. Glauben Sie das?
Ich glaube, dass der so ein Kreativer ist und dass da was raus will. Und dass der jetzt 30 Jahre lang im Schaukelstuhl sitzt und seine Festgeldkonten anguckt, kann ich mir nicht vorstellen. Also irgendwas muss da passieren. Vielleicht macht er einen Film oder ein Buch oder produziert irgendwelche Menschen, macht Pähler und Fiene zu noch größeren Stars.
Ich glaube, es würde ihm eher gelingen, selbst Xavier Naidoo doch noch zum ESC zu bringen.
Oder so, ja. Ja gut, diese ESC-Kiste, ich weiß nicht, kann man das wiederholen?
Vermutlich nicht.
Ich glaube nicht, man sollte, wenn man den Mythos erhalten will, sollte man schön die Finger davon lassen. Und er macht einen relativ klugen Eindruck. Also,
und verzichten kann er ja, wie er jetzt zeigt.
Stefan Raab geht irgendwie, also nicht auf dem Höhepunkt seiner Großartigkeit, aber er ist auch noch nicht wieder so weit runtergeschlittert, dass man sagt, na zum Glück. Mhm. Bei Günther Jauch hatte ich ehrlich gesagt den Eindruck, der ist ein bisschen müde. Ich habe bei Günther Jauch als Journalistenschüler Radio machen gelernt. Da wart ihr ja noch gar nicht geboren, ihr junges Gemüse. Das war kurz nach dem Krieg, Mitte der 80er Jahre. Da saßen wir beim Bayerischen Rundfunk und Günther, der damals mit Thomas Gottschalk zusammen beim BR das Nachmittagsprogramm gestaltete, der Tommy immer so locker Pop und dann kam der Günther mit den klugen Fragen zur Politik. Wie unglaublich dynamisch und so. Und jetzt zum Schluss am Sonntagabend war es dann halt doch ein Herr, der auch großes Interesse daran hat, wie jetzt so der Weinberg und die Lese und die Qualität des Rieslings da, Moselsaarufer, wo immer er sein Wein.
Das heißt, die spannenden Gespräche haben wahrscheinlich erst nach der Sendung stattgefunden.
Wie immer.
Ja.
Außer mit Wolfgang Bosbach. Der hat eigentlich nichts Spannendes zu erzählen.
Aber dafür viel.
Ja, klar. Ja, und der ist auch so ein Sprechautomat. Ne? Also Norbert Blüm hat seinen verdienten Nachfolger gefunden.
Wenn wir jetzt hier uns auch noch beim Thema Fernsehen beschäftigen, ich meine, okay, ESC, Xavier Naidoo und so, da können wir auch, glaube ich, nochmal schon gleich über Jan Böhmermann sprechen. Den fand ich ein ziemlich spannendes
Phänomen. Die Brücke fand ich jetzt kühn. Von Stefan Raab zu Jan Böhmermann. Jan Böhmermann, von denen ja viele anfangs gar nicht gemocht haben, weil er irgendwie so nassforsch daherkam, ist inzwischen ja auch journalistisch richtig relevant, weil er diesen unglaublichen Spagat zwischen Unterhaltung und Verarschung und Relevanz hinbekommt. Großartig. Ich fand zum Beispiel sein Ding über Adidas, Balls of Steel, über Herbert Heiner, da waren ein paar sachliche Ungenauigkeiten drin, da muss er noch dran arbeiten. Aber das war in einer Härte und Klarheit, die man sich von mancher deutschen Zeitung gewünscht
hätte. Ich meine, er hat den Finanzminister von Griechenland ganz schön in Bedrängnis gebracht, sogar selbst zum Twittern gebracht. Also ich meine, das als Late-Night-Moderator ist schon nicht schlecht,
Welcher deutsche Leitartikler von FAZ, Welt, Süddeutscher oder Bild hat das geschafft?
Wahrscheinlich noch nicht mal Herr Leyendecker.
Ich würde wahnsinnig gerne ein Streitgespräch Leyendecker-Böhmermann über Journalismus lesen. Und ich vermute mal, die beiden werden sich an vielen Punkten echt einig.
Wen müsste man noch dazwischen setzen, damit es ein bisschen provokant wird?
Barbara Schöneberger natürlich.
Warum?
Weil die ein journalistisches Kunststück natürlich zusammen mit Julia Jäkel und auch zwei Redakteurinnen, die früher mal bei Max gearbeitet haben, als ich der Chefredakteur war, das sage ich ungern, mit sehr viel Selbstlob angereichert dazu.
Wo war das nochmal?
Die haben ein Kunststück fertiggebracht, nämlich eine Personenzeitschrift, Barbara.
Ja. Ich finde, wir sollten uns mehr Zeit über Barbara
Schöneberger
geben.
Daniel, die Männerzeitschrift, würde das funktionieren, Herr Pähler?
Das würde funktionieren.
Ich habe leider, weil wir gerade über ihn sprachen, Herrn Jauch und Günther im Kopf.
Aber das ist Günther, ja, oder Horst.
Lasst uns in über das Jahr der Barbara Schöneberger sprechen.
Was mit Medien, das Medienmagazin für mütterliche Frauen. Und solche, die es werden wollen.
Barbara Schöneberger war zufällig unser Thema. Ich muss sagen, ich habe es nicht reingebracht, das Thema. Das war Herr Schumacher.
Aber du hattest es auf deinem Zettel. Das darf ich an dieser Stelle verraten. Du hättest es noch
reingebracht. Ja, ja, ja. Barbara hat jetzt auch eine Zeitschrift. Sie ist jetzt ein bisschen die Oprah Winfrey Deutschlands.
Ganz genau. Und das hat es, jetzt mal ehrlich, hat es das schon mal gegeben, dass eine Person mit ihrem Namen eine Zeitschrift gemacht hat, wo die Person das Programm war. Also Günther ja, oder Markus, die Landszeitschrift für Naturburschen.
Ach, die Brigitte also, gibt's gar nicht, echt?
Die Brigitte, nee, ich glaube nicht. Ah. Also dieses Prinzip finde ich schon ganz schön mutig, ganz schön selbstbewusst, ganz schön verwegen und es hat funktioniert. Die haben nachgedruckt, ausverkauft.
Und großer Lob, volle Anzeigenseiten, extra dick und so, das war ja schon, auch die nächste Ausgabe war gut gefüllt und so. Da haben sich ja schon alle ein bisschen gefreut. Und jetzt kann man auch schon
ab. Ja, aber auch gewundert. Jahr. Wir haben doch am Anfang alle gesagt, das geht doch niemals gut. Ja. Und wow.
Aber man Respekt. Kann sich natürlich schon fragen, wie viel Barbara steckt jetzt eigentlich wirklich in Barbara drin? Also
zumindest so viel, dass die Leserinnen glauben, dass dem so ist. Und es geht ja gar nicht darum, wie viel Barbara da wirklich drinsteht, sondern es geht ja darum, wie glaubwürdig das ist. Und ich glaube, diesen Sound, den Schöneberger Sound, wie viele, sagen wir mal, andere Frauen, Angela, das Frauenmagazin, würde nicht funktionieren. Ina Müller wäre für mich noch so jemand, wo das vielleicht auch funktionieren würde. Das ist halt einfach so eine Sorte Frau, die hat
aber eine Vorbild. Aber das wäre so ein Kneipenmagazin.
Nee, glaube ich nicht. Nee? Das wäre auch Musik, ein Unterhaltungs, vielleicht auch mal so ein Problem, oh, jetzt geht's mir schlecht und wie gehe ich mit der Krise um?
Ich glaube,
so.
Da ging es auch noch stärker um Sex ab 50.
Was?
Bei Ina.
Ach so.
Aber die sind noch nicht 50.
Das finde ich eine steile These. Erstens mal unterstellt das ja, dass Sex ab 50 stattfindet. Aber gut, ich merke schon.
Das ist eine Hypothese.
Ja, ja, sehr, sehr, sehr verhalten hier jetzt gerade.
Ich male mir gerade von meinem
Gesichter
geistigen
leere, Auge. Leere Augen, die mich an.
Ja, ja, ja. Gähne. Vielleicht könnte man ja mit Ina einen Einleger in Barbara starten. Das wäre
doch
vielleicht.
Ja,
das wäre das
ja, so ein Erotikeinleger.
Genau.
Ja.
Aber würde es auch irgendwie, würden Ihnen so Medienköpfe oder den Männern jetzt einfallen, wo das funktionieren könnte? Das ist schwierig, oder? Also es ist so...
Es gibt ja diese klassischen Männermagazine, so mit Taschenmesser und Feuermachen und Zippo und sowas und barfuß durch die Fjelle in Norwegen.
Rohes Fleisch essen.
Wem glauben wir das? Ich meine, für Jungs gibt es eher Themenhefte. Mhm. Jungs kaufen Beef oder ne, so. Back mit Hack fand ich zum Beispiel sehr groß, jetzt den Beef-Titel zu Weihnachten. Ich glaube, Frauen sind da anders. Frauen orientieren sich eher an Persönlichkeiten und Jungs vielleicht eher an Themen.
Ja. Bevor uns im Nachgang dieser Sendung wieder...
Ursula, das Waffenmagazin wäre vielleicht...
Das wäre schön, ja.
Da gibt es auch einen großen Gebrauchtmarkt, G36, glaube ich. Aber Bevor uns nachher die Hörer wieder strafen, sagen, wir hätten anfangs angekündigt, wir würden Kopfnoten verteilen.
Ah ja.
Lass uns doch ganz schnell für Barbara Schöneberger noch eine Kopfnote raushauen. Also es hört sich schon sehr gut an.
Ja komm, das ist eine 1 minus und die Minus einfach so eine Westfalen-Minus, weil wir nie was
weil
richtig
gut
richtig finden
gut
können.
Ja, okay, ja. Da können wir uns drauf verständigen.
Okay, finde ich gut. So, wollen wir über Creative Journalism reden? Ich finde, das passt doch jetzt rein. Kann man sagen, also erstmal muss man erklären, bei Barbara wäre das eigentlich, ist das Journalismus oder ist das Unterhaltung?
Wo ist der Unterschied? Guter Journalismus unterhält immer. Das, was Jan Böhmermann macht, ist das Journalismus oder Unterhaltung? Es ist Hybrid. Mhm. Ja. Creative Journalism ist sehr interessant, das ist aber schon 30 Jahre her. Wir reden über Constructive Journalism. Insofern nicht schlecht,
Herr
Fiene. Journalism war schon richtig.
Und das
da geben wir mal eine 3 für, oder?
3 minus, weil wir Westfalen ja nicht richtig befriedigend finden.
Der Trend ist nicht gerade aus 2015, aber er fängt an, sich jetzt so in der Breite durchzusetzen. Und die Idee ist, wenn wir Journalisten immer nur die apokalyptische Geschichte erzählen, alles immer schlimmer, dann fangen offenbar Menschen an, das nicht mehr toll zu finden, weil sie einfach darauf schlechte Laune kriegen.
Und Sie haben versucht, das in diesem Jahr ein bisschen stärker umzusetzen.
Ich habe dieses Buch von Ulrik Hagerup, ein dänischer Kollege, der hat einfach mal so aus seiner praktischen Arbeit als Lokaljournalist aufgeschrieben, wie das aussehen könnte, Constructive Journalism. Kritiker sagen, oh Gott, das ist ja immer gesund beten und alles toll finden. Nein, es ist nicht. Es ist nur eine Frage des Denkens. Denke ich in Problemen, ach du Scheiße, schlimmer noch? Oder denke ich in Lösung, es ist zwar alles schwierig, aber wie komme ich da raus? Mhm. Das machen ja viele Kollegen schon. Also wie vorgehen gegen den IS? Macht es Sinn, jetzt die Allianz der Verstörten mit noch mehr Luftangriffen loszujagen oder schneidet man Geldquellen ab? Also hier 3, 4, 5 Szenarien zu entwickeln, wie kämpft man gegen den IS, finde ich sehr viel hilfreicher, auch dem Leser gegenüber. Als Journalist irgendwie sehr viel schwieriger, weil man mehr recherchieren muss, als jetzt zu sagen, boah, jetzt einfach mal Bomben drauf und das hat ja noch nie geschadet. Hat ja in Afghanistan, Irak und so super funktioniert. Insofern ist dieser Constructive Journalism auch, was mich und meine Kollegen in diesem Berliner Regierungsmoostopf angeht, ganz interessant, weil wir versuchen ja immer Politikern nachzuweisen, dass sie Fehler gemacht haben, dass sie gelogen haben, dass sie irgendwelche Versprechen nicht eingelöst haben und so weiter und so fort. Da einfach mal anzufangen zu gucken, wie sind die Wege daraus? Wer verhält sich wie? Im besten Sinne Erklärjournalismus. Das heißt nicht unkritisch. Das heißt auch nicht Leuten auf den Leim gehen. Und ich in der Tat versuche das in meinen Beiträgen, also so diesen Kopf-ab-Journalismus, den ich auch in den 80er, 90er Jahren gelernt habe, so gut, schlecht. Dieser klassische Thesenjournalismus, ne? Ich renne los und recherchiere eigentlich nur noch Fakten, die in mein gut-böses Schema reinpassen. Ergibt eine Geschichte, ergibt eine langweilige Geschichte, ergibt keine lösungsorientierte Geschichte, aber liest sich gut. Ne? Versager, Pfeife, Nichtskönner. Und da ist noch eine Menge, und da sind wir gleich wieder bei der Lügenpresse. Ne? In dem Moment, wo ich verschiedene Lösungswege anbiete und nicht mehr so viel rumthese, lüge ich vielleicht auch gar nicht mehr so viel, sondern gestehe, es gibt verschiedene Wege.
Was mit Medien? Das 2015 Medienmagazin. Und ich freue mich, dass wir langsam den Deckel drauf machen können. Auf dieses Jahr.
Das Medienjahr?
Oh mein Jahr, das war
doch alles. Freust du dich denn, weil das Jahr beendet ist oder weil ein neues, spannendes Medienjahr dann wieder von vorn beginnt?
Ich freue mich auch, dass 2016 jetzt dann einfach mal beginnt, dass man vielleicht ein paar Sachen neu ausprobieren kann, vielleicht auch ein paar Sachen damit aufhört oder so.
Was und denn zum Beispiel?
Ich würde gerne nochmal den Creative Journalism ein bisschen vertiefen, ob wir jetzt unsere Arbeit komplett
heißt.
Ach Mann, wieso kriege ich das denn nicht
Können wir das Buch mal haben, dann kann er das ablesen.
Ich denke, ihr seid Medienexperten. Aber hier, ich gebe mal das Inhaltsverzeichnis.
Ich kann schon mal erzählen, Anfang Januar.
Ja, Vorwort von Helmut Schmidt übrigens.
Werden wir
so
eine Sendung haben, da kommen die Macher aus Münster, sind sie, von Perspective Daily zu uns.
Bei denen bin ich auf der Website als Protagonist und sage, das ist gut, was ihr macht.
Und ist es gut, was sie machen?
Keine Ahnung, die haben ja noch nicht angefangen.
Müssen wir aber kurz sagen, es wird also sozusagen, also sie scheuen ein bisschen diesen Krautreporter-Vergleich.
Ja.
Das ist nicht das, was sie inhaltlich machen werden, aber sie werden auf jeden Fall am Anfang eine Crowdfunding-Phase machen, die dann im Januar beginnt.
Genau.
Und sie wollen uns auch dann auch mit konstruktivem Journalismus um die Ecke kommen. Aber wo sind denn da die Grenzen? Was sagen Sie? Sie haben ja gerade geschildert, wie das funktioniert. Herr Perder, wir könnten uns ja auch mal umstellen. Macht das Sinn im Medienjournalismus?
Ich glaube nicht, dass das ein Weg ist, mit dem man jede einzelne Geschichte jetzt neu gestalten kann, egal in welchem Medium. Es geht mehr um eine Haltungsveränderung. Und was dem Ulrich Hagerup so auf die Nerven geht, und zwar nicht nur als Medienkonsument, sondern auch als Medienmacher, und das teile ich aus ganzem Herzen, ist dieser unglaubliche Negativismus. Nur richtig schlechte Geschichten sind gute Geschichten. Und da wird man
If
ja auch...
If it bleeds, it leads.
Ja, und da wird man doch auch irgendwann, ich meine, wenn du 30 Jahre lang Katastrophengeschichten in irgendwelche Medien hebst, was macht denn das mit dir als Heber? Ja, irgendwann ist man doch selber schwerst depressiv. Und ich verstehe durchaus Leser oder Medienkonsumenten, die sagen, ich ertrage das alles nicht mehr, ich will das nicht mehr so wissen. Und deswegen ist der Wechsel im Mindset so wichtig, zu sagen, wir denken lösungsorientiert. Weil wir haben ja eines in den letzten 100 Jahren gelernt, Katastrophen gibt es immer wieder, aber komischerweise kommen wir immer wieder durch. Der saure Regen bringt uns nicht um und Ebola nicht und die Ukraine auch nicht. Die Frage ist nur, wie damit umgehen. Und in einer immer komplexeren Welt ist dieses Polarisieren in Gut und Böse, das reicht nicht.
Ist das, ich weiß nicht, haben Sie sich Monocle mal angeschaut?
Ja.
Ist das auch Constructive Journalism? Habe ich das verstanden oder ist das eher so ein bisschen...
Ich würde mal Brand 1 anführen wollen, die das schon instinktiv seit vielen Jahren machen, weil die erzählen Wirtschaftsgeschichten immer irgendwie lösungsorientiert. Also wie Menschen mit Problemen in ihrem Unternehmen fertig geworden sind, wie die so einen Turn geschafft haben, wie die ihre Mitarbeiter motivieren, wie die irgendein Produkt gefunden haben, was funktioniert. Also eigentlich Geschichten, wo man denkt, ach guck mal, geht ja, kann ich nachmachen. Also Brand 1 ist Constructive Journalism at its best. Hat nie jemand das Label dran gemacht. Was ist die erfolgreichste Wirtschaftspublikation, die nicht täglich ist? Brand 1 inzwischen. Die haben diese ganzen, also so ein, ich sag mal, so eine Wirtschaftswoche, wie Tichy sie gemacht hat, wo dann auch immer ganz politisch gesagt wurde, alles, was nicht FDP ist, ist doof. Hey, wie langweilig ist das? Die Zeiten sind echt vorbei.
Wir hatten ja in diesem Jahr auch noch was Interessantes, wo man auch ein bisschen vielleicht gemerkt hätte, dass auch die tatsächlich die Zeiten vorbei sind, wenn wir nochmal über die Aufarbeitung der sogenannten Sommermärchen-Affäre reden.
Come on. Waldemar Hartmann hat dazu doch wirklich alles Wesentliche gesagt.
Aber ist er nicht auch Teil des Problems?
Ja, aber umso ehrlicher war das. Waldi hat gesagt, glaubt denn wirklich jemand, dass wir Deutschen diese WM bekommen haben, weil wir so nett sind, weil wir so blaue Augen haben, weil wir so toll organisieren können, weil wir so gutes Wetter haben? Nein, der Kampf um Sportgroßveranstaltung findet natürlich auf diesem Wege der Bespaßung von IOC oder FIFA-Exekutivmitgliedern
ja,
statt.
Ja, aber da viel spannender finde ich dann so ein bisschen die Frage, was mit dem Sportjournalismus, Alfred Draxler mit seinen Buddies und wo er sich dann hinterher später entschuldigte und so. Also ich meine...
Das fand ich super. Ich fand das von Alfred Draxler, als ich das gelesen habe, wie ging die Geschichte noch los? Ich mag hier meine Reputation und mein ganzes journalistisches Leben in die Waagschale werfen. Also das hatte ja Wagner-Sound eigentlich. Und sowas macht man ja nur, wenn man es wirklich ernst meint. Und ich glaube, Alfred Draxler hat das wirklich ernst gemeint, dass seine ganzen Kumpels, Franz Beckenbauer und so weiter, das total sauber gemacht haben. Da fragt man sich natürlich, hast du eigentlich immer mit der nötigen Distanz oder Kritik auf den Fußball geguckt?
Genau, das ist der Punkt.
Das ist der Punkt. Auf der anderen Seite hatte er die Größe, und das muss ich mal wirklich sagen, sich jetzt so hinzustellen und zu sagen, so hier stehe ich, davon bin ich überzeugt. Er hat sich da ja auch nicht rausgewunden, sondern mit seiner ganzen Autorität, die er durchaus hat, auch als stellvertretender Bild-Chefredakteur, also er ist steil gegangen.
Würde Aber war das Größe oder ist das sozusagen doch eine verzerrte
oder
Selbstwahrnehmung?
Egal, was es war. Nennen es Größe, nennen es verzerrte Welt, das ist ja vielleicht auch gar nicht so weit auseinander. Ja, er ist auf jeden Fall ins Risiko gegangen und er hat sich keinen schlanken Fuß gemacht, er hat sich nicht verpisst, er hat auch nicht seine Meinung geändert und hat gesagt, okay, jetzt finde ich den Franz auch nicht mehr so toll. Es war mutig, ob es verzweifelt mutig, naiv mutig oder wie auch immer war, aber da ist zumindest mal so ein Respekt, wo ich sage, wow, da stellt sich einer hin und sagt so, hier stehe ich, ich kann nicht anders, und ja, das Ergebnis kennen wir, war nicht so richtig.
Sie wohnen ja in Berlin-Schöneberg, wie Sie uns in dieser Sendung schon erzählt haben. Das heißt, nicht so weit weg.
Ich lasse auch mal was Privates raus.
Vom Bild-Headquarter.
Ja.
Und da ist mir ja natürlich auch noch diese Personalie im Kopf. Das
Tanit.
Auf einmal Tanit.
Wo alle erstmal gegoogelt haben, was ist denn das? Ist das Junge oder Mädchen?
Ja, ich habe vor allen Dingen geguckt und war festgestellt, oh, wir folgen uns schon auf Twitter gegenseitig. Das war mir gar nicht aufgefallen. Ja,
aber ihr seid euch auch begegnet und du hast sie nicht erkannt.
Ja, das kam auch noch dazu.
Das war bei der Rheinischen Post beim Jahresempfang.
Richtig.
Wo sie sich so verlassen gefühlt hat und so in der Ecke stand und keiner hat sie erkannt. Ist das nicht toll? Eine Bild-Zeitungs-Chefredakteurin wird nicht erkannt. Das ist mal ein echter Wechsel.
Aber was sagt uns das jetzt über die Bild-Zeitung? Was wird sich da verändern? Oder im Grunde gar nichts, weil Kai Diekmann als Herausgeber dann doch
mal so das durchgeht. Schlagen wir doch mal einen Bogen von Frau Horn über Frau Jäckel zu Barbara Schöneberger und jetzt zurück zu Tanit Koch. Das sind alles Frauen. Und offenbar... Und bei Marion Horn, bei der Bild am Sonntag, ist das ein anderer Sound in der Sonntagsbild. Vielleicht ein bisschen mehr Constructive Journalism, vielleicht nicht mehr ganz so viel Testosteron, Hörner, Agro oder sowas. Vielleicht bildet sich das jetzt auch in der täglichen Bild ein wenig ab. Ich finde das ein interessantes Experiment. Vielleicht vermutet man auch die Leserschaftszuwächse eher in dem Segment der Leserin. Die machen sowas ja nicht nur ohne Marktforschung. Frau Springer hat sicherlich auch ein Wort mitgeredet. Julian Reichelt heult.
Ist ja auch ganz interessant eigentlich, wenn man sich dann überlegt, vielleicht ist das ja auch genau der Vorteil, dass sie halt nicht jetzt schon ewig im politischen Berlin verwurzelt ist, mit allen die Handynummer ausgetauscht hat und so.
Weiß man nicht. Also, was wäre,
bekannt ist
was würde passieren, wenn der Bundespräsident Joachim Gauck bei Frau Koch anruft und sagt, ich bin auf dem Weg zum Emir, mach doch mal. Würde sie anders reagieren? Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Experiment. Auch da kann man sagen, wie in dem Fall Draxler, ist das Verzweiflung oder ist das visionäres Führen nach vorne? Wir werden sehen. Ich finde, es ist ein irre schwieriger Job, weil die Bild-Zeitung neu zu erfinden oder neu zu positionieren, die ist wie alle anderen Printobjekte auch auf diesem Sinkflug extrem schwierig.
Hajo Schumacher ist hier bei uns zu Gast. Wir reden über das Medienjahr 2015 bei die Radio Wissen.
Was mit Medien? Das Kopfnotenmagazin.
Wir haben jetzt schon unsere mediale Zeugniskonferenz inhaltlich vorbereitet. Jetzt können wir zum Finale schreiben ja. Und tatsächlich die Noten verteilen.
Alfred Draxler.
Ja, wollen Sie Alfred Draxler für Mr. Bild?
Alfred Draxler Mr. Sport. Für Heldenmut. Noch gerade ausreichend.
Ja, das ist auch wirklich so wie bei Leichtathletik so feste springen, wie man kann und trotzdem eigentlich also nicht in die Sandgrube
kommen.
Nicht
in den Endlauf kommen.
Ich notiere, Alfred Draxler versetzt ins nächste Jahr, so gerade, ne, mit der Note.
Dann haben wir auch schon festgestellt, es ist ein Jahr, in dem viele alte Männer scheiden. Kai Diekmann wäre ja auch noch so ein Notenkandidat.
Der ist 64 Jahrgang, der ist 51 alter Mann. Boah, ihr seid solche Generationen Rassisten.
Ist doch auch alles Alter ist doch relativ, ich habe alt überhaupt nicht wertend gemeint.
Es wurde die Frage gestellt, ob Menschen über 50 noch Sex haben von Ihnen, war es nicht?
Nein, so war das nicht.
Das war eine diskreditierende Absicht.
Ich habe nur gesagt, es wäre interessant, sich mehr damit zu beschäftigen.
Wer sich rechtfertigt, hat Unrecht.
Aber wir müssen auch sagen, wenn wir zum
Beispiel... Also kein Diekmann, was geben wir dem für Lebensleistung? Mach doch mal einen Vorschlag. Ich,
für Lebensleistung?
Ich oszilliere da so zwischen allem. Ein Mensch, der gleichzeitig Bienen züchtet und Bundespräsident erledigt.
Was er
auf
Periscope in diesem Jahr gemacht hat, war großartig. Mit ihm bei seinen Ziegen immer am Sonntag. Das habe ich gerne geguckt.
Hat
er auch Ziegen?
Ja, der hat irgendwie einen ganzen Garten voll Zoo.
Man weiß immer erst in den ersten Sekunden nicht, ist er bei sich in der Redaktion oder im Stall. Aber
von den Geräuschen her, oder?
Aber ist das nicht auch so dieser Landlust-Trend, der sogar bei Kai Diekmann zu Hause Einzug hält? Das macht er ja nicht, weil er es wirklich schön findet, glaube ich.
Oder? Warum? Nee?
Doch.
Vielleicht hat er zu sich gefunden.
Kann natürlich sein. Vielleicht tut man auch Medienmenschen zu oft Unrecht und unterstellt Oberflächlichkeit.
Nee.
Nein, nicht.
Lass sie uns nicht besser machen.
Okay, das war jetzt zu optimistisch.
Also ich bräuchte eine Note für den Kai.
Sagen wir eine gute 3?
Was ist denn eine gute 3? Also eine 3. Voll befriedigend.
Eine gute 3 ist eine 3+. Das finde ich für Kai Diekmann aber ganz schön gut.
Also zu gut.
Ich würde sagen, wir stellen ihn mal unter Beobachtung, was er so die nächste Zeit
treibt. Dann müssen wir eine 4+ kriegen.
Der muss in eine Nachprüfung. Das werden wir in einem Jahr werden.
Also okay,
das
dann schreiben
haben
wir uns das
auch. Haben wir nicht noch Fernsehmenschen? Stefan Raab zum Beispiel. Ich fand ja TV Total irgendwie hatte auch viel Widerliches.
Ja.
ESC war großartig.
Ich würde mal einfach vorschlagen, eine glatte 2.
Ja, ich würde eine 2 plus geben.
Dafür,
dass das ein Rheinländer ist.
So, notiert.
So, Radiomenschen sind welche aufgefallen? Was ist denn mit...
Böhmermann ist ja eigentlich der wahre
Jan Erfolg. Böhmermann, hatten wir da nicht schon eine 1 gegeben?
Ja, hatten wir eine 1 minus gegeben.
Ja.
Nee, das war für Barbara. Aber
Dunja Halali.
Die kriegt eine 1 plus?
Nein, eine 1 plus kriegt eigentlich keiner.
Doch. Warum? Ich finde, Dunja Halali kann man eine 1 plus geben, weil sie hat ja noch den Wulf-Schmiese-Bonus. Sie hat ja ist Jahre neben ihnen ausgehalten im ZDF-Morgenmagazin.
Wulf Schmiese ist ein ganz bezaubernder Kollege.
Ich weiß. Aber.
Fernsehen ist nicht sein Medium.
Richtig.
Ja.
Also, das da geht es auch so ein bisschen um. Ach so, Pat und ich können ja auch nicht moderieren, ne?
Eben. Aber schon gar nicht im Fernsehen.
Ja. Und deswegen sind wir halt hier beim Radio.
Und deswegen kriegt ihr auch völlig unverdiente 2 Minus für dieses
Jahr. Oh, guck mal auf die Uhr, Herr Pähler.
Wir müssen diese Sendung jetzt leider beenden. Haben wir Herrn Schumacher schon eine Note gegeben?
Oh, bitte nicht.
1 plus?
Ja, finde ich auch.
Wegen der gleichen Frisur wie Herr Schmiese.
Boah.
So, was kriegt Herr Pähler?
2 Minus.
Herr Pähler, für misslungene Rechtfertigungsversuche 2 Minus? Nee.
Aber ich habe dafür eine steile These erstmal in den Raum geworfen. Das ist ja auch durchaus...
Nee, Fiene kriegt eine 1 und Pähler eine 4, ist zusammen eine 2 Minus.
Das war ein tolles Medienjahr. Wir freuen uns auf das nächste Medienjahr, auf den Jahresrückblick in 24
halben Monaten.
In 12 Monaten.
Ich glaube, wir korrigieren deine Note nochmal.
Ah, okay.
Ja, okay, doch beide eine 2 Minus.
Wir hören uns in 2 Wochen wieder, Donnerstag 20 Uhr. Bis dahin wünschen wir euch eine
mediale Zeit.
Die Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.